HKE Talk, der Podcast zu Zukunftsthemen aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und der Stadt Hamburg. Heute geht es um geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Immunantwort. Zu Gast im Studio ist Professor Dr. Markus Altfeld, Direktor des Instituts für Immunologie des UKE.
Das Altern des Immunsystems tritt bei Männern früher ein als bei Frauen und schreitet dann auch schneller voran.
Durch den Podcast führt der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des UKE, Professor Dr. Christian Gerloff.
Man kann sagen, das Östrogen schützt ein Leben lang erstmal vor vorzeitiger Alterung des Immunsystems. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres UKE-Talks. Es geht heute wieder um Zukunftsthemen der Medizin, um Themen, die das UKE, aber auch die Hansestadt Hamburg betreffen. Heute geht es ganz speziell um das Immunsystem und unser Gast ist der Direktor des Instituts für Immunologie des UKE, Professor Markus Altfeld. Hallo Markus.
Vielen Dank für die Einladung.
Es gibt natürlich viel Wissen über das Immunsystem, auch in der Bevölkerung, aber es gibt auch Aspekte, geheimnisvollere Aspekte, wenn man so will, im Immunsystem, die nicht so allgemein bekannt sind. Und das Thema, was uns heute speziell interessiert, sind geschlechterspezifische Unterschiede des Immunsystems. Da gibt es eine ganze Menge. Wir wissen das klinisch, zum Beispiel, weil Autoimmunkrankheiten bei Männern und Frauen unterschiedlich verlaufen können. Und das ist ein Tätigkeitsschwerpunkt von Professor Altfeld, der zusammen mit Frau Professor Lotter vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschungsgruppe leitet zum Thema geschlechterspezifische Unterschiede des Immunsystems. Markus Altfeld ist auch Leiter der Abteilung Virusimmunologie des Hamburger Leibniz-Instituts für Virologie. Und wir werden ihn heute einmal nach den Mechanismen fragen, die dahinter stecken, dass die Immunantworten bei Männern und Frauen so unterschiedlich sind. Zum Beispiel erkranken Männer, nach dem, was wir wissen, oft schwerer an Infektionen. Aber welche Unterschiede gibt es biologisch? Was steckt dahinter? Was sind die Mechanismen? Welche Rolle spielen Hormone? Welche Rolle spielen Chromosomen? Markus.
Ja, das ist ein Thema, das uns in vielen Gruppen sehr beschäftigt, zu verstehen, warum sich diese Unterschiede in den klinischen Manifestationen von Infektionserkrankungen, Autoimmunerkrankungen so zeigen zwischen den Geschlechtern. Und es ist so, dass viele virale Infektionen, Infektionen wie HIV, wie Hepatitis C-Virus, Infektionen, aber auch bei der Pandemie haben wir das gesehen mit SARS-CoV-2, durch das weibliche Immunsystem besser kontrolliert werden. Das Virus wird also schneller erkannt und es entwickeln sich schneller antivirale Immunantworten, die es dann erlauben, die Virusreplikation unter Kontrolle zu kriegen. Die Mechanismen, die dem zugrunde liegen, sind einmal die Hormone. Die ist es so, dass das Testosteron das Immunsystem drosselt und im Endeffekt einige dieser Immunantworten supprimieren kann, während das Östrogen eher eine stimulierende Funktion auf das Immunsystem hat. Und eigentlich fast alle Immunzellen des Immunsystems exprimieren Rezeptoren, mit denen sie Östrogen und Testosteron erkennen können und so im Endeffekt eine Balance finden auf den Hormonen, die sie sehen, in ihrer Funktion.
Also man kann sich wirklich so vorstellen, dass diese Zellen quasi wie so Zügel haben und mit dem Testosteronzügel bremst du sie ein und mit dem Östrogen lässt man sie dann laufen frei und so kann man sich das mechanistisch vorstellen.
So kann man sich das mechanistisch vorstellen und sieht das auch in Studien, die sich das genauer anschauen, wo man halt sieht, wie Schwankungen in diesen Hormonen vom Testosteron, Östrogen diese Immunantworten mit beeinflussen. Aber es ist nicht das Einzige, sondern es sind auch Gene auf dem X- und auf dem Y-Chromosom, die das Immunsystem beeinflussen. Viele Gene für Rezeptoren, zum Beispiel für Chemokine oder Zytokine, also die Botenstoffe des Immunsystems, liegen auf dem X-Chromosom. Und wir können dann nachher nochmal drüber sprechen, werden bei einer weiblichen Zelle dann höher exprimiert als bei einer männlichen Zelle, weil eine weibliche Zelle zwei X-Chromosomen hat. Und aber auch Rezeptoren, die wichtig sind für die Erkennung von Viren, wie die Toll-like-Rezeptoren und andere, sind auf dem X-Chromosom und werden von der weiblichen Zelle höher exprimiert.
Und dann stellt sich ja gleich die Frage, wie erklärt man das evolutionsbiologisch? Also was ist jetzt der Nutzen? Sollten die Männer, die irgendwie vor Tausenden von Jahren unterwegs waren und gejagt haben, anfälliger sein für Infektionen? Irgendwie, es ist ja jetzt nicht direkt erklärbar. Was ist denn da die Hypothese?
Also die Hypothese, es gibt verschiedene Hypothesen, aber ich glaube, die Hypothese, die im Moment am meisten akzeptiert wird, ist die Hypothese, dass es wichtig ist, dass entweder noch ungeborene Kind oder das neugeborene Kind möglichst gut von Infektionen zu schützen. Und wenn es also eine Infektion auftritt, dass das Immunsystem der Mutter schnell auf diese Infektion antwortet und vielleicht durch Antikörper, die dann ja über die Plazenta oder die Brustmilch gegeben werden ans Neugeborene, dort auch so eine Art Nestschutz schon mitentwickelt und einfach in dieser unmittelbaren Nähe zum Kind in den ersten Monaten des Lebens probiert gerade diese Viren schneller unter Kontrolle zu bringen.
Mhm, und dann doppelten Schutz sozusagen für die Person selber, für die Mutter und für das Kind.
Und für das Kind, genau, das zu machen. Und deswegen, dass daher viel Energie biologisch im Endeffekt da rein investiert wird, diesen Schutz zu gewährleisten. Und das wahrscheinlich dann in der Evolution dazu geführt hat, dass viele dieser wichtigen Gene wirklich sich auf dem X-Chromosom angesiedelt haben. Und kann man ja wirklich nur durch die Evolution erklären, dass es das über die vielen Jahrtausende sich so selektioniert hat. Und es ist wirklich spannend zu sehen, wie viele der Gene, die uns Immunologen begeistern, auf dem X-Chromosom liegen.
Das hat ja wahrscheinlich auch eine Schattenseite, denn wir wissen zumindest in der modernen Medizin, dass das überschießende Immunsystem Autoimmunerkrankungen macht. Gleichzeitig aber auch ein schnell hochfahrendes Immunsystem oder schnell hochfahrende Immunantwort gut ist bei Impfungen. Also wie wirkt sich jetzt das Thema auf zum Beispiel Immunantworten bei Impfungen aus und wie wirkt es sich bei Autoimmunerkrankungen aus?
Ja, das sind zwei wichtige Bereiche. Im Bereich der Impfungen haben viele Studien gezeigt, dass für die meisten Impfstoffe, nicht alle Impfstoffe, aber für die meisten Impfstoffe, bei den meisten Impfstoffen Frauen eine stärkere Immunantwort entwickeln. Mehr Antikörper gegen den Erreger, gegen den geimpft wird. Und das, haben auch Studien gezeigt, hängt sehr von den Hormonleveln ab. Es gibt eine schöne Studie auf Stanford, die sich bei der Grippeimpfung angeschaut haben, wie stark ist die Immunantwort bei Frauen und Männern. Und die haben das gezeigt, was viele schon gezeigt hatten, dass die Immunantwort bei Frauen stärker war als bei Männern nach der Impfung. Dann haben sie aber die Männer nochmal aufgeteilt, den Männern mit hohem und niedrigem Testosteronlevel zum Zeitpunkt der Impfung. Und es waren die Männer mit dem höchsten Testosteron, die den niedrigsten Impfstoffantworten hatten. Also es zeigte ganz klar, dass Testosteron, wie du es gerade schon gesagt hast, die an den Zügeln zieht und das Immunsystem die Stärke der Antwort des Immunsystems reduzieren kann, auch gegen Impfstoffe.
Wenn wir nochmal kurz, bevor wir auf Autoimmunerkrankungen gehen, bei der Impfung bleiben, kann man daraus nicht Konsequenzen ziehen, dass man sagt zum Beispiel, dass Frauen schon bei geringeren Dosierungen von Impfstoffen, hat ja auch was dann mit Nebenwirkungen zu tun, schon eine ausreichende Immunantwort haben oder dass Männer halt eine höhere Dosis bräuchten?
Ja, da gibt es eine Reihe von Studien, die das untersucht haben und auch verglichen haben, verschiedene Dosierungen von zum Beispiel Grippeimpfstoffen und anderen. Und es wurde schon gezeigt, dass Frauen teilweise mit der Hälfte des Impfstoffes genau die gleichen starken Immunantworten entwickeln wie Männer. Bisher hat sich das allerdings noch nicht in die klinische Praxis eingebracht, weil man doch probiert, diese Impfstoffdosierungen und auch die Anzahl der Impfungen so konstant zu halten wie möglich und wenig Variablen damit einzubringen. Aber es ist schon was, was man überlegen sollte im Bereich der Impfstoffe. Wir können nachher auch noch über Immuntherapien bei Tumoren sprechen, wo sehr viel mehr Ansätze gibt, da jetzt wirklich geschlechterspezifisch das anzupassen.
Können wir gleich drauf eingehen. Ja. Also warum nicht? Das heißt, in der Impfung habe ich dich jetzt so verstanden, irgendwie hat man primär mal das Ziel, möglichst viele Leute zu erreichen. Mach es, keep it simple, einmal all over the world und dann jetzt nicht auch noch anzufangen zu sagen, wir machen das jetzt irgendwie geschlechterspezifisch, gewichtsspezifisch und, und. Aber bei Tumortherapien hat man ja auch nochmal mit anderen Nebenwirkungsthemen zu tun. Da sagst du, gibt's schon mehr.
Ja, da gibt's einige Ansätze. Jetzt haben einige Studien gezeigt, dass die tollen neuen Checkpoint-Inhibitor-Therapien, wo man halt eine immunmodulatorische Therapie beginnt, um so ein bisschen die Bremse am Immunsystem gegen den Tumor rauszunehmen, sodass das Immunsystem besser antwortet, dass das Therapien sind, von denen besonders Männer profitieren. Und das ist schon interessant und auch wichtig für die klinische Versorgung, weil viele der initialen Phase 1 und Phase 2 Studien, zum Beispiel bei Lungen-CA, in Gruppen durchgeführt worden, wo Männer sehr viel mehr eingeschlossen wurden als in diesen Studien. Das hat dazu geführt, dass es gewisse Richtlinien gibt. Und es gibt jetzt einige Studien, wo man das eher geschlechterspezifisch anschaut, zum Beispiel aus Heidelberg gerade auch, um zu schauen, wie man gerade die Immuntherapien und die Chemotherapien so anpasst für die beiden Geschlechter, dass sie optimal wirken beim Mann und optimal wirken bei einer Frau.
Und also da vielleicht für unsere Zuschauerinnen, Zuschauer, Phase 1, Phase 2 sind sehr frühe Studien, wo man erstmals im Menschen dann Medikamente oder Therapien testet und Und Lungen-CA meintest du Karzinom, also Krebs, ja. Lungenkrebs. In dem Kontext ist man da schon deutlich weiter, wenn ich dir
richtig. Erstmal deutlich weiter und es gibt also erste Studienansätze jetzt, wo man wirklich schaut, was ist die ideale Therapie zwischen und die Balance zwischen Chemotherapie und immunmodulatorischen Therapien bei Frauen und bei Männern und das probiert ein bisschen geschlechterspezifisch anzupassen. Und prinzipiell ist es halt jetzt schon nötig, das hat man aus vielen dieser ersten Studien gesehen, dass man, wenn man eine klinische Zulassungsstudie beginnt, halt die von Anfang an so designt, dass genug Männer und Frauen eingeschlossen sind, um für beide Geschlechter im Endeffekt einen klaren Endpoint zu definieren.
Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende praktische Konsequenz. Und eine zweite Frage oder eine Nachfrage von mir. In eurem Institut könnt ihr ja eins ganz besonders gut auch dieses, was man Immunophenotyping nennt, also genau beschreiben, welche Immunzelle wie worauf reagiert und in welchem Zustand sie gerade ist und so weiter. Ist das dann Teil solcher neu entwickelten Tumortherapien auch? Also guckt man da wirklich zu jedem Zeitpunkt genau, welche Zellen reagieren wie oder ist das zu aufwendig?
Nee, teilweise sind das Ansätze, sind sehr aufwendige Ansätze, aber in Unterstudien, wo sich das Immunsystem besonders angeguckt wird, viele dieser Studien kommen noch auf Tiermodellen, in denen man probiert, das sehr kontrolliert zu beeinflussen. Aber mehr und mehr gibt es wirklich die klinischen Studien, die dementsprechend angepasst werden. Also Vonja Logis, jemand, der ja lange am UKE war, die jetzt das Zentrum für personalisierte Tumortherapie in Mannheim leitet und auch Teil unserer Forschungsgruppe ist, die hat jetzt die erste Studie begonnen, wo wirklich sich diese geschlechterspezifischen Unterschiede bei Tumore der Lunge genau angeguckt, genau untersucht und im Endeffekt schaut, wie diese Checkpoint-Inhibitor-Therapien, Immuntherapien ideal angepasst werden für das Immunsystem einer Frau und halt eben eines Mannes.
Das ist ja extrem wichtig, man spricht über personalisierte Therapie und dann hat man sozusagen den rosa Elefanten im Raum, den man überhaupt nicht angeht, nämlich Riesenunterschiede, je nachdem, welches Geschlecht und welche Immunkonstellation man hat. Und ihr greift das jetzt in eurer Forschungsgruppe an. Die ist übergreifend, also Hamburg, Heidelberg, Hamburg-Mannheim. Und
ist ursprünglich aus Hamburg gekommen und dadurch, dass Sonja da logisch dann nach Mannheim gegangen ist, ist das Projekt mitgegangen. Die meisten Projekte sind hier am UKE angesiedelt, aber auch am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin und am Forschungszentrum Boston. Und wir untersuchen im Endeffekt die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Immunantwort im Kontext von Autoimmunerkrankungen, also Immunantworten gegen sich selber, da Immunantworten gegen Tumor oder halt in anderen Projekten gegen Impfstoffe oder virale Infektionen und parasitäre Infektionen.
Damit hast du mir jetzt elegant das nächste Stichwort geliefert, nämlich Autoimmunerkrankungen. Das ist die Kehrseite sozusagen. Ja, wenn man ein besonders agiles Immunsystem hat, reagiert es auch mal gegen körpereigene Ziele sozusagen. Und erste Frage ist natürlich, wir wissen es, bei Frauen sind einige Autoimmunerkrankungen häufiger. Kannst du da Beispiele nennen? Und wie ist da die Erklärung?
Ja, also es gibt viele Autoimmunerkrankungen, die sehr viel häufiger bei Frauen auftreten als bei Männern. Für einige dieser Autoimmunerkrankungen sind von 10 betroffenen Personen 9 Frauen ein Mann. Also wirklich hohe Unterschiede. Der Lupus, eine Erkrankung der Niere und der Haut, ist ein klassisches Beispiel dafür. Für die Multiple Sklerose, wer auch gut kennt den Bereich, ist es so, dass es auch dort sehr viel häufiger Frauen betroffen sind als Männer. Aber auch Autoimmunerkrankungen der Leber, Autoimmunhepatitis, die sehr viel häufiger bei Frauen auftritt als bei Männern. Und auch Autoimmunerkrankungen der Haut. Eigentlich sind es der Großteil der Autoimmunerkrankungen, die sehr viel häufiger bei Frauen auftreten als bei Männern.
Mhm. Und das bringt einen dann ja automatisch zur Frage, denn also es weist ja auf Hormonkonstitution unter anderem auch hin. Und wir wissen, dass es einen Alterungsprozess gibt, Transition bis dann ins hohe Alter. Und wir sehen ja bei einigen Krankheiten, dass dann die Geschlechterunterschiede sich im Alter nivellieren. Wie ist das bei Autoimmunerkrankungen oder bei typischen Autoimmunerkrankungen? Welche Rolle spielt das Altern des Immunsystems, das Reifen und dann das Altern?
Ja, also man sieht, das ist interessant für einige der Autoimmunerkrankungen oder auch allergischen Erkrankungen wie Asthma zum Beispiel, dass es sich ja im Endeffekt mehrmals im Leben verändert. Asthma ist sehr viel häufiger bei Jungs und dann in der Pubertät flippt es und ist sehr, sehr viel häufiger bei Frauen. Und dann ist es so, dass im höheren Alter es sich manchmal für einige dieser Autoimmunerkrankungen angleicht, aber nicht völlig. Und diese Unterschiede des Immunsystems bleiben bestehen. Es kommt noch eine weitere Komponente dazu, nämlich das Altern des Immunsystems tritt bei Männern früher ein als bei Frauen und schreitet dann auch schneller voran. Also die Immunseneszenz ist etwas, was auch geschlechterspezifische Unterschiede aufweist. Und es scheint halt zu sein, dass dies Östrogen dies verlangsamt und dann nach Eintritt der Menopause das schon passiert, dass das weibliche Immunsystem dann auch altert, aber im Endeffekt das männliche Immunsystem früher angefangen hat und da sich so, wenn man diese Marker sich anschaut und diese komplexen immunologischen Untersuchungen durchführt, um ein immunologisches Alter darzustellen, sich so eine 5 bis 6 Jahre Unterschied zwischen den Geschlechtern im Durchschnitt zeigt, dass das männliche Immunsystem schneller altert. Das heißt, diese geschlechterspezifischen Unterschiede lösen sich nicht auf später und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt nicht nur die Hormone sind, sondern auch die Gene auf dem X- und dem Y-Chromosom. Mhm.
Aber trotzdem, also man kann sagen, das Östrogen schützt ein Leben lang erstmal vor vorzeitiger Alterung des Immunsystems und kann damit zum Beispiel Effekte, die beim Mann dann früher auftreten, zu einer Art ja, Schwächung des Immunsystems führen auch, aber auch zu weniger Überreaktionen. Das kann das länger kompensieren, aber am Ende, was dann bleibt, sind letztlich andere Mechanismen, die nicht mehr so sehr hormonell getrieben werden. Denn bei Mann im Alter wird ja auch Testosteron weniger.
Genau. Es gibt diese hormonellen Veränderungen und die Frage ist halt, wann fängt das Altern an? Und das Altern fängt wahrscheinlich schon sehr viel früher an. Das Immunaltern, Altern des Immunsystems sieht man im Endeffekt vom 20. Lebensjahr an beginnend. Und dadurch, verändern sich die Geschwindigkeiten im Endeffekt zwischen den Geschlechtern. Und wenn man dann im höheren Alter ist, 60, 70, 80, hat der Mann oder das Immunsystem des Mannes dann offen einen Vorsprung beim Altern. Und auch die Regulation des Immunsystems scheint mit dem höheren Alter abzunehmen und es eher so überschießende Entzündungsreaktionen gibt. Und das haben wir ja sehr gesehen in der Covid-19-Pandemie, wo gerade ältere Männer von dieser überschießenden Immunantwort, dem entzündlichen Reaktion, die Lunge dann betrafen und intensivpflichtig wurden. Und das sind Veränderungen gerade im Bereich der Makrophagen in einem Teil des angeborenen Immunsystems, was auch ein Risikofaktor ist für Herzinfarkt und andere Bereiche, wo man einfach sieht, dass da eher entzündliche Reaktionen im männlichen Organismus auftreten, die im Endeffekt ja zu schweren Verläufen von einigen der Erkrankungen führen können.
Und die einfachere Antwort ist dann, oder Erklärung, weil das Testosteron nachlässt und dann sozusagen der etwas bremsendere Zügel nicht mehr da ist. Gibt ja auch Arteriitis-Formen, also Gefäßarterienentzündungsformen, immunologisch bedingte, die tatsächlich im Alter dann häufiger sind. Ne?
Ja, genau, das ist halt auch, dass das Testosteron absinkt und da ist halt viel diskutiert, sowohl im Rahmen der Frauengesundheit als auch der Männergesundheit, ob Substitutionstherapien mit Östrogen oder mit Testosteron Sinn machen und in welchen Bereichen, haben natürlich auch alle potenzielle Risiken wieder. Das ist ein Bereich, wo viel untersucht wird gerade.
Aber es ist ja tatsächlich nicht so, dass das immer das erste Argument, wenn man über Östrogenersatztherapien spricht, ist nicht das erste Argument, dass man die Immunoseneszenz aufhalten will. Das wäre ein eher modernerer Blickwinkel nochmal darauf zusätzlich. Ne?
Genau, also auf immunologischen Konferenzen ist das ein Thema und da gibt es auch eine ganze Reihe von Publikationen zu, wie sich diese Immunantworten, die traditionell besser sind bei Frauen, gerade vor der Menopause, dann mit einer Substitutionstherapie auch besser erhalten. Da gibt es eine sehr interessante Studie, die das zeigen, wie das dann wieder einige dieser Immunpathways sich erholen.
Sehr spannend. Und das wiederum ist ja der Link wieder in die Praxis so ein bisschen. Was sollen denn Ärztinnen und Ärzte, wenn man das jetzt mal weiß und besser begriffen hat, wie das funktioniert mit den geschlechterspezifischen Unterschieden, was soll man denn da im Alltag berücksichtigen? Du hattest gesprochen über die personalisierte Tumortherapie, aber gibt es denn auch was da daneben darüber hinaus, was man berücksichtigen sollte im klinischen Alltag?
Also ein Teil, der aber, glaube ich, auch berücksichtigt wird, ist die Einschätzung des Risikos für eine Person. Und wenn man das Geschlecht weiß, Alter weiß, weiß man das, kann man das besser einordnen. Weil wo ich im Moment extrem viel tut, was ich total spannend finde, ist eher in der Pharma und in der Biotech. Es gab schon in der Corona-Pandemie Ansätze, wo man überlegt hatte, ob man vielleicht mit Testosteron überschießende Infektionsreaktionen behandeln würde. Gerade ein, zwei Studien, klinische Studien liefen sogar in China zu dem Thema. Das ist wahrscheinlich nicht der Ansatz, weil gerade diese Testosteron und Östrogen natürlich noch stark Nebenwirkungen oder Wirkungen haben der Vermännlichung und die man dann nicht möchte. Aber es gibt jetzt mehr und mehr Pharmafirmen, die neue Medikamente entwickeln, die halt Teile dieser Testosteronantwort ja, nachahmen, ohne gleichzeitig die Vermännlichung mit Bartwuchs und anderen Dingen, diese Nebenwirkungen mit einbringen. Und die werden jetzt nach und nach in den Autoimmunerkrankungen getestet.
Jetzt hast du ja erfolgreich mit deiner Kollegin diese Forschungsgruppe eingeworben, aber du bist ja schon lange in diesem Themenbereich unterwegs. Die Frage, hat sich jetzt durch die Pandemie da so ein richtiger Forschungshunger, Schub ergeben, auch für öffentliche Mittel, um das weiter zu beforschen? Oder ist es schon wieder verblasst? Aber habt ihr jetzt sozusagen mittelmäßig davon profitiert, dass ihr jetzt irgendwie besser forschen könnt?
Es hat sich viel getan. Das fing schon vor der Pandemie an. Das National Institute of Health hat damit begonnen, dass man gar keine Drittmittelanträge mehr stellen konnte, ohne klar darzustellen, warum man das jetzt in mehr Frauen oder Männern untersuchte, dass das balanciert ist. Die DFG ist ja vor mehreren Jahren nachgezogen und verlangt auch genaue oder Rechtfertigung der eingeschlossenen Probanden und eine Beschreibung, wie viele weibliche oder männliche zum Beispiel Mäuse eingeschlossen werden in einer Untersuchung. Es ist so, dass es eigentlich jetzt kaum noch Fachkonferenzen gibt, wo es nicht eine Session gibt zum Einfluss von Geschlecht auf rheumatische Erkrankungen. In der Labormedizin gibt es jetzt diese Sessions dazu. Ich bin gerade eingeladen worden, wir jetzt zu den Endokrinologen auf deren Fachkonferenz. Also es tut sich im Moment sehr viel, dass auch gerade die Wissenschaftler, und wir sehen es in unserer Forschungsgruppe, viele von uns eingeladen werden auf Kongresse außerhalb unseres ursprünglichen Fachwissens, und das ist ganz interessant, das zu sehen. Und auch im Bereich der Drittmittelförderung sieht man ja, dass Themen wie Frauengesundheit, Gender Health Gap auch in den sowohl nationalen als auch internationalen Förderungsrichtlinien mehr und mehr Bedeutung gewinnen. Also ich glaube, es ist eine relativ gute Zeit, um diese Dinge zu untersuchen, weil man einfach Förderung bekommt dafür und einfach das Bewusstsein sich in der Gesellschaft und in den Fachgesellschaften sehr dazu geändert hat.
Was gibt's denn für Hindernisse oder irgendwie, siehst du so major, wie man neudeutsch sagt, Roadblocks, irgendwas, was jetzt dem im Wege steht oder irgendwelche Trends, die dem im Wege stehen?
Wenn man das hier in Deutschland erstmal anschaut, ist es eigentlich, wird es sehr unterstützt. Und das finde ich sehr gut zu sehen. Es ist natürlich immer etwas teurer. Sobald man also größere Fallzahlen von Betroffenen mit einschließt oder auch in den Tierexperimenten größere Fallzahlen einschließt, um halt die für Geschlecht zu balancieren, das ist einfach teurer, weil man einfach mehr braucht. Man sieht natürlich die Entwicklungen in den USA, die einem Sorgen machen, gerade in dem Bereich, wenn es darum geht, Gesundheit, den Einfluss von Hormonen auf Immunantworten zu untersuchen. Da gibt es viele unserer Kollegen in den USA, die in dem Bereich bisher sehr gut gefördert wurden und ihre Förderung verloren haben. Und wir hatten gerade eine tolle Konferenz, das Gordon Conference, zu dem Thema. Die hatte das erste Mal in den USA 2023 stattgefunden, sollte 2025 wieder stattfinden und wurde dann kurzfristig abgesagt auf Druck der Trump Administration.
Mittel gestrichen.
Und das ganze Meeting wurde abgesagt. Das ist natürlich ein Thema, das auch für Transgender Health ein wichtiges Thema ist. Was ist der Einfluss von Hormonen auf Immunantworten? Und weil dort viele dieser Daten diskutiert wurden, wurde die Konferenz eingestampft. Jetzt haben wir eine europäische Gegen- oder Alternativkonferenz organisiert dazu, die im Oktober das erste Mal in Hamburg stattfinden wird. Die im Jahr davor hat in Pasteur stattgefunden. Und damit überbrücken wir jetzt mal die Jahre, bis es dann wieder
normalisiert wird. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Aber bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Du bist ja schon eine ganze Weile am UKE und hast viele Bereiche gesehen. Aber die Frage, die ich jedem Gast am Ende stelle, gibt es einen Bereich am UKE, wo du gerne mal einen Tag arbeiten würdest?
Ja, ich habe gesehen, dass du diese Frage stellst und deswegen ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich habe gesehen, eine Seite, der mich einfach fasziniert bei so einem Riesenunternehmen, ist, wie funktioniert das mit Einkaufen, verteilen. Also gerade dieser ganze Bereich des Einkaufs, des Planen des Einkaufs, des Anpassen dessen an strategische Entscheidungen, was ja wahrscheinlich einen riesen Einfluss hat auf Kosten, Kosteneffizienzen. Das finde ich einen faszinierenden Bereich. Und das ist, glaube ich, was ich mir gerne mal angucken würde.
Das ist ein sehr wichtiger, sehr zentraler und großer Bereich und tatsächlich vom Bleistift bis zum Kernspin. Also ja, relativ breit aufgestellt. Eine sehr gute Wahl und damit danke nochmal an dich, Markus.
Gerne.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.